Richtig cool. Und wir wollen heute Abend in unsere Osterpredigtreihe starten. Der ein oder andere hat sich ja den Flyer schon gesehen. Wir haben uns dieses Jahr der Aktion Ostern neu erleben angeschlossen. Und wir wollen uns dieses Jahr gemeinsam auf die Ostersuche begeben. Also nicht nach Ostereiern, das überlasse ich euch als Families nächste Woche. Falls so Wetter ist wie heute, am besten drinnen abhalten, sonst schwimmen die Eier weg, ne? Wir wollen uns heute auf die Ostersuche begeben nach dem Messias. Nach dem Messias, das ist ja schon irgendwie ein komisches Wort, ein fremdes Wort, was man jetzt nicht so jeden Tag hört. Und es bedeutet Gesalbter. Einer, der es recht machen soll. Also sowas wie ein Retter, der es ausrichtet. Bei der Nationalmannschaft hat es ja gestern Abend schon geklappt. Der Retter Julian Nagelsmann hat die Sache gut in Frankreich über die Bühne gebracht. Jetzt hoffen wir mal, dass das hoch anhält, wenigstens bis nach der EM. Genau, aber nicht nur unsere Nationalmannschaft braucht da einen Retter, sondern wir leben auch in Zeiten, wo es einfach gut ist, wenn es irgendwie einen Retter gäbe, oder? Es gibt irgendwie so viele Baustellen gefühlt auf dieser Welt. Es wäre gut, wenn es einen Retter gäbe für den Krieg in der Ukraine, in Israel, auf Haiti oder in vielen Ländern, die so im Zentrum Afrikas liegen. Es wäre gut, wenn es einen Retter gäbe für den Klimawandel. Es wäre gut, wenn es einen Retter geben würde, der die Entlassungswelle aufhalten würde. Es wäre gut, wenn es einen Retter geben würde, der die nicht endenden Streiks irgendwie mal lösen würde. Es wäre gut, wenn es jemanden gäbe, der den Wirtschaftsabschwung aufhalten würde. Und es wäre auch gut, wenn jemand die klaffende Spanne zwischen Arm und Reich in unserem Land lösen würde. Und wer sehnt sich denn bitte schön nicht danach, mal mit der Deutschen Bahn ohne Schienenersatzverkehr pünktlich an seinem Reiseziel anzukommen? Irgendwie steckt doch da in uns drin so eine tiefe Sehnsucht nach einem Retter. Und dass das so ist, also genau, heute geht es um den Messias, das habe ich vorhin schon gesagt. Und dass das tatsächlich so ist, dafür habe ich euch den ultimativen Beweis mitgebracht, nämlich Superheldenfilme. Ich finde, Superheldenfilme sind der ultimative Beweis dafür, dass wir Menschen uns nach einem Retter sehen, weil wieso wären die Dinger sonst so beliebt? Also das ist schon cool. Also ich finde, Superheldenfilme sind immer schon richtig cool. Und die Frage ist, warum sind sie so beliebt? Ich glaube, weil sie genau diese tiefe Sehnsucht von uns Menschen aufgreifen. Die Sehnsucht nach einem Retter. Und meistens haben diese Superhelden ja irgendwelche Superkräfte und sind völlig OP, also overpowered oder völlig überdimensioniert stark, würde man auf Deutsch, glaube ich, sagen, mit denen sie das Problem in ihrer Welt lösen können und mit dem sie ihre Welt retten. Und auch damals zu der Zeit, als das erste Ostern gefeiert worden ist, dort haben sich die Menschen auch nach einem Retter gesehnt, der sie von der Besatzungsmacht der Römer befreien sollte. Und für diese Aufgabe suchte man einen Messias. Und dann trägt sich die Geschichte folgendermaßen zu. Am nächsten Tag breitete sich die Nachricht, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem sei, in der ganzen Stadt aus. Scharen von Menschen, die zum Passafest gekommen waren, hielten Palmzweige in den Händen und zogen die Straße hinunter, ihm entgegen. Dabei riefen sie: Gelobt sei Gott, gepriesen sei der, im Namen des Herrn kommt. Heil dem König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. Damit erfüllte er die Prophezeiung der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht, Volk Israel, siehe, dein König kommt. Er sitzt auf einem Eselsfohlen. Damals erkannten die Jünger noch nicht, dass sich damit eine Weissagung erfüllte. Doch nachdem Jesus verherrlicht worden war, erinnerten sie sich daran, wie diese Schriftstelle sich vor ihren Augen erfüllt hatte. Die Leute in der Menge, die gesehen hatten, wie Jesus Lazarus aus dem Grab ins Leben zurückgerufen hatten, erzählten den anderen davon. Das war der Hauptgrund, warum so viele ihm entgegenzogen, weil sie von diesem großen Wunder gehört hatten, dass er es getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander: So bewirken wir nichts. Seht doch, die ganze Welt läuft ihm nach. Mein erster Punkt für heute Abend ist, dass unsere Erwartungen oftmals nicht kompatibel sind mit Gottes Rettungsplan. Und hier zeigt sich in unserem Text die Macht von Assoziation. Jedes Kind in Israel kannte diese Verheißung, kannte diese Prophezeiung, dass der Retter, der Israel retten wird, dass der auf einem Esel kommt. Das ist ein Wort aus dem Propheten Sacharja, steht im 9. Kapitel in Vers 9. Und es löst etwas aus. Vielleicht kannst du das nachvollziehen. Vielleicht kennst du irgendeine Werbung, die bei dir was ausgelöst hat, die entweder total bescheuert ist und die hängen geblieben ist oder die so gut war, dass du sie dir auf jeden Fall gemerkt hast. Es gab mal so einen Fruchtjoghurt-Hersteller, der hat damit geworben, dass wenn man den trinkt, dass das Power für den ganzen Tag verleiht und die Abwehrkräfte aktiviert. Weiß nicht, ja, der eine oder andere grinst und kann sich erinnern, schon eine Weile her. Und so muss es damals gewesen sein bei den Israeliten. Als er Jesus auf dem Esel kommt, haben die gedacht, jawohl, jetzt kommt er. Jetzt kommt der Messias und der macht die Römer platt und dann wird es richtig gut. Ja, Jesus kam auf einem Esel und es war das Symbol für einen Friedenskönig. Aber er hat die Sache nicht so gelöst, wie sich die Leute das damals vorgestellt haben. Aber gerade zu Passa zieht Jesus doch nach Jerusalem ein, zu diesem riesigen Fest, wo gefühlt das ganze Land und auch alle drumherum in Jerusalem sind, da wo es richtig abgeht, da wo die Leute sich daran erinnern, dass Gott damals vor vielen tausend Jahren sein Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit hat. Ja, das würde doch perfekt zusammenpassen, oder? Wenn Jesus jetzt zu diesem Fest die Römer vertreiben würde. Und zudem ist ja auch Jesus derjenige, der den Tag vorher den Lazarus, der schon 3 Tage tot war, und ehrlich gesagt, der hat wahrscheinlich schon ein bisschen angefangen zu stinken und so, weil der schon so lange tot war, den hat er auferweckt. Also wenn er das kann, dann sind die Römer doch eine Kleinigkeit. Das muss zusammenpassen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst aus deinem Leben, wenn du sagst, ja, da müssen Dinge zusammenpassen. Ah, das ist mein Wunsch und irgendwie, ah, jetzt habe ich das Zeichen und das Zeichen, ah, jetzt muss ich das erfüllen. Kann es sein, dass sich manchmal so unsere Wirklichkeitswahrnehmung da ein bisschen verschiebt? Ich mach dir mal ein Beispiel. Stell dir vor, du bist auf der Suche nach irgendwas, was du kaufst, eine Waschmaschine, ein Auto oder sonst irgendwas, und du hast es dann gekauft, du wirst feststellen, dass du ständig solche Autos siehst. Also bei mir war das so, als ich mein Auto gekauft habe damals, mein Insignia, habe ich überall Insignias rumfahren sehen. Habe gedacht, boah, ich habe genau das richtige Auto gekauft, überall. Jeder fährt Insignia. Das muss ein richtig gutes, zuverlässiges Auto sein. Die Frage ist nur, ob das tatsächlich so war oder ob nicht da meine Wahrnehmung etwas verschoben war. Und so ist es manchmal, wenn wir so tiefe Wünsche haben, dass sich wir manchmal die Wirklichkeit in unserer Wahrnehmung an unsere Wünsche anpassen und nicht andersrum. Und damals in Israel hält diese Stimmung, die da war, diese Hosianna-Stimmung, die vorhin auch vorgelesen worden ist, die hält nicht so ganz besonders lange an. Aber jetzt ist sie noch da. Hosianna, hilf doch, heißt dieses Wort, aber es ist auch irgendwie so ein Lobpreis. So wie wir hier einen Lobpreis hatten, haben die dort auch einen Lobpreis gemacht, nur mit ein paar mehr Leuten als heute hier in Schopfloch. Ja, Jesus wird als König empfangen. Die Leute ziehen ihm entgegen, sie wollen ihn so einholen. Das ist so eine Geste, was man so besonderen, ehrwürdigen Personen erwiesen hat, dass man rausgegangen ist aus der Stadt und die in die Stadt geholt hat. Dann haben sie Palmblätter ausgepackt. Die waren so ein Zeichen dafür, wenn ein Herrscher siegreich von seinem Feldzug zurückkam, dann hat man so mit Palmblättern gewedelt. Und dann natürlich, dann wurde Jesus ausgerufen als König von Israel. Aber ist euch mal aufgefallen, dass nicht alle begeistert waren? Es waren gar nicht alle begeistert. Also die Pharisäer waren überhaupt nicht begeistert. Okay, diejenigen unter euch, die so ein bisschen Bible-Cracks sind, die wissen das schon, die Pharisäer sind nicht so die größten Fans von Jesus gewesen. Kann man verstehen, aber irgendwie die Jünger, die haben es auch nicht so richtig blickt. Die haben auch noch irgendwie nicht so richtig verstanden, was da jetzt eigentlich gerade abgeht, was da jetzt gerade passiert. Und auch, wenn man den Text jetzt mal weiterlesen würde, dann stellen wir fest, Da erwiderte die Menge: Wir haben in der Schrift gelesen, dass der Christus ewig leben wird. Warum sagst du, der Menschensohn müsse am Kreuz aufgerichtet werden? Wer ist dieser Menschensohn, von dem du sprichst? Als Jesus in der Stadt dann ist und ein bisschen die ganze Situation erklärt, verschwindet diese Euphorie auch relativ schnell wieder. Und Vorsicht, kleiner Spoiler, die schlägt ziemlich schnell in eine Mordkommission um, die also Totschlagkommando. Aber das kommt dann nächste Woche noch. Ne? Und an Jesus scheiden sich die Geister. Die einen sagen, ja, Jesus ist der Superheld, der Israel befreien wird. Und die anderen sagen, Jesus ist der Bösewicht. Er polarisiert, er ist derjenige, der falsche Dinge behauptet. Und das ist damals so gewesen und das ist heute auch immer noch so. Und ich habe mir überlegt, wie könnte das aussehen? Und ich habe dir einfach mal 4 fiktive Personen mitgebracht und ihre mögliche Reaktion, ja, auf diesen Jesus. Und wenn der Name jetzt zufällig, wenn du jemanden kennst, der den gleichen Namen hat, dann ist das Zufall, ne? Also genau, ich habe wie gesagt die Namen einfach random rausgesucht. Da haben wir zuerst Nils. Und Nils glaubt schon ziemlich lange an Jesus. Nils liest auch regelmäßig in der Bibel, er betet. Er hat schon einiges mit Jesus erlebt und seine Ehrenamtsstunden, die sind ziemlich hoch. Und irgendwie ist er auch ein bisschen stolz darauf, dass die ziemlich hoch sind. Manche andere Leute in der Gemeinde machen sich schon Gedanken, ob das noch gesund ist, was der Nils leistet. Und vielleicht geht es dir so ein bisschen wie diesem Nils. Vielleicht bist du voll mit Jesus am Start. Was erwartest du von Jesus? Vielleicht erwartest du, dass Jesus dich gesund macht von einer Krankheit, die dich schon eine ganze Weile plagt. Vielleicht erwartest du, dass Jesus dich befreit von deiner Einsamkeit, von deiner Trauer. Vielleicht hast du Ängste, Versagensängste, Zukunftsängste, von denen du dir wünschst, dass Jesus dich befreit. Vielleicht wünschst du dir, dass Jesus irgendwie einen Raum in deinem Umfeld schafft, wo du ehrlich sein kannst, wo du einfach mal auch deine Zweifel loswerden kannst, deine Sorgen loswerden kannst. Oder du möchtest, dass Jesus dich befreit aus deinem Sorgenstrudel, von dem Erwartungsdruck der Leute, es allen recht machen zu müssen. Als zweites ist da Carla. Carla hat sich nie überlegt, sich mit Jesus zu befassen. Sie ist irgendwie zufällig da drauf gestolpert, als sie bei Netflix ein bisschen durchgezappt hat, ist sie auf die Serie The Chosen gestoßen und dieser Jesus, wie der mit den Menschen umgeht, das hat sie irgendwie berührt, das hat sie begeistert. Und ihre Oma, die erzählt immer wieder davon, dass sie zu Gott betet und jeden Morgen, wenn sie ins Geschäft fährt, muss sie an einer christlichen Gemeinde vorbei. Und jetzt hat auch noch ihre Kollegin sie zum Gottesdienst eingeladen. Und Carla fragt sich, macht es Sinn, was die Christen glauben? Ist an der Predigt was dran? Stimmt es tatsächlich? Ist dieser Jesus wirklich lebendig und ist er wirksam? Vielleicht sitzt du heute Abend als Carla hier und die Frage ist, was erwartest du von Jesus? Dass er sich spürbar zeigt? Vielleicht, dass du ein Wunder erleben darfst? Oder dass Gott mächtig eingreift, dass irgendwie dieses Leid in der Welt, was gerade so präsent ist, dass es irgendwie schmäler wird? Eine dritte Person habe ich dir mitgebracht. Ich nenne sie Helena. Helena ist der Überzeugung, die Leute, die spinnen doch. Was wollen die nur mit Jesus? Warum setzen die all ihre Hoffnung auf diesen Jesus? Also so ein bisschen Religion, so an Ostern oder an Weihnachten, das ist doch cool. Also das passt ja auch irgendwie dazu, das ist irgendwie schön, das gehört dazu, das schafft eine schöne Atmosphäre. Aber als ob dieser Jesus wirklich der Retter der Welt wäre, das glaubt doch kein rational aufgeklärter Mensch heutzutage mehr. Vielleicht geht es dir so ähnlich wie der Helena, vielleicht sagst du, hey, das ist irgendwie rational nicht nachvollziehbar, das erschließt sich dir nicht, wie Menschen an diesen Jesus glauben können. Was erwartest du von Jesus? Erwartest du, dass es rational erklärbar ist? Erwartest du, dass es sich dir irgendwie erschließt? Und dann habe ich noch eine vierte und letzte Person mitgebracht. Ich habe sie Bernd genannt. Und Bernd, er hat auch schon Christen kennengelernt, aber irgendwie ist ihm das alles zu oberflächlich gewesen. Und er hat sich entschieden, das ist nicht so für ihn, das mit dem Christsein und so, das ist irgendwie viel Gerede und wenig dahinter. Und die Christen, die behaupten ja gerade so, sie tun ja gerade so, als könnte man diesen Jesus auf der Straße kennenlernen. Vielleicht geht es dir ähnlich wie diesem Bernd, dass du Leute kennengelernt hast, die irgendwie in ihrem Glauben nicht authentisch waren und das irgendwie nicht so nachvollziehen kannst, wie Menschen an so etwas glauben können. Was erwartest du von Jesus? Vielleicht stellst du dir die Frage, ob es wirklich jemanden gibt, der ernsthaft glaubt. Auf unserer Ostersuche heute Abend stehen wir, denke ich, an ganz, ganz unterschiedlichen Stellen. Und das ist das, was ich versucht habe, mit diesen vier Personen zu skizzieren. Und das, was uns alle verbindet, ist, dass wir irgendwie eine Erwartung an diesen Jesus haben. Vielleicht ist sie groß, vielleicht ist sie ganz klein. Vielleicht erwarten wir gar nicht viel von diesem Jesus. Und genau das verbindet uns auch mit den Menschen zu der damaligen Zeit. Sie hatten auch ihre Erwartungen an Jesus. Aber Jesus ist nicht so, wie die Menschen es damals erwartet haben. Gottes Rettungsplan ist ganz anders. Er befreit die Israeliten nicht von den römischen Besatzern. Nein, Jesus befreit die Menschen von der viel grundlegenderen Gefangenschaft, von der Gefangenschaft, ihrem Leben selbst Erfüllung geben zu müssen. Falsche Erwartungen. Und Jesus enttäuscht ihre Erwartungen. Er deckt sie damit auf. Er zeigt, dass es eine Täuschung war. Und wie ist es bei uns? Jetzt heute hier abends im Schopfloch 21. Jahrhundert. Welche Erwartungen hast du bereits an Gott gehabt, die er nicht so erfüllt hat, wie du dir das vorgestellt hast? Jesus hat einmal Folgendes über sich selbst ausgesagt. Er hat gesagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Also ist Jesus doch ein Retter. Aber von was? Von meinen unerfüllten Sehnsüchten, unbeantworteten Fragen und unerhörten Bitten? Teilweise. Jesus schafft vor allen Dingen die grundlegenden Voraussetzungen, damit du auf diese grundlegenden Fragen, die dich bewegen in deinem Leben, dass du eine Antwort darauf finden kannst. Sicher auf einige Sehnsüchte, sicher auf einige Fragen, sicher auf einige Bitten, die du hast. Nämlich, wer bin ich eigentlich? Wozu bin ich in dieser Welt? Wo komme ich eigentlich her? Und vor allen Dingen, wo werde ich einmal hingehen? Und wenn wir auf diese Fragen eine befriedigende und hoffnungsvolle Antwort finden, dann finden wir Frieden in unserem Leben. Und zwar nicht so, dass wir sagen, hey, am Ende des Tages ist irgendwie alles glatt gelaufen, es gab nie Probleme in meinem Leben oder sonst was, sondern vielmehr in dem Sinne, dass wir merken, hey, in dem, wo wir gesagt haben, da sind vielleicht Fragen oder Zweifel da, oder da haben wir Schmerzvolles oder Leidvolles erlebt, dass wir merken, hey, ich kann trotzdem am Ende des Tages sagen, ja, es war irgendwie gut. Irgendwie ist es nachher, war es gut so, wie es war. Auch wenn es in der Situation schwierig war, auch wenn es schmerzhaft war an dieser Stelle. Denn Jesus ist gekommen, um die grundlegendste Beziehung wiederherzustellen. Die grundlegendste Beziehung des Menschen, nämlich die Beziehung zu Gott. Und wir Menschen, wir werden irgendwie mit diesem Mindset geboren, dass wir es alles alleine schaffen wollen und dass wir auch irgendwie wissen, wie es funktioniert. Also ich weiß nicht, ob du schon mal Kinder beobachtet hast, so die sagen, nee Papa, du musst mir nicht helfen, ich krieg das auch alleine hin, ich bin schon groß, ne? Weiß nicht, ob du so Kinder schon mal erlebt hast, weil du eigene Kinder hast oder weil du vielleicht mit Kindern zusammenarbeitest oder mal eine Familie beobachtet hast irgendwo. Und interessanterweise ändert sich das ja jetzt nicht so ganz grundlegend in unserem Leben. Das passiert ja immer noch. Ich habe irgendwann mal so eine Schale Fleischkäse gekauft, weil es so zum selber aufbacken im Ofen, da stand drauf eine Stunde 160 Grad im Backofen und so weiter. Ne? Aber ich war halt schon hungrig und ich hatte keine Lust, eine Stunde zu warten. Also Backofen ein bisschen höher eingestellt, Fleischkäse reingeschoben, ne? War ja ungeduldig, hatte Hunger. Ja, ich wusste es besser als diejenigen, die es eigentlich erfunden hatten, die diesen Fleischkäse in der Packung erfunden haben. Es ist nachher was geworden, von dem her war okay, aber es zeigt sich, hey, irgendwie wusste ich es halt einfach besser. Ich wusste es besser. Und ich glaube, wir Menschen wissen es so lange besser, bis wir eines Tages feststellen, hey, die Welt, in der wir leben oder auch das Problem in unserem persönlichen Leben, da gibt es Probleme und Sehnsüchte, die wir nicht selber lösen können und für die wir einen Retter brauchen. Und Jesus, er stellt diese zerbrochene Gottesbeziehung, die am Anfang der Weltgeschichte zerbrochen ist, in unserem Leben wieder her, damit wir die Möglichkeit haben, unsere Bestimmung zu leben. Genau, denn Gott ist treu, er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist das, wozu du berufen bist, das ist deine Bestimmung, dass du in einer erfüllenden Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott lebst. Gottes Rettungsplan verwirklicht sich unabhängig von unseren Erwartungen. Und das ist mein zweiter Punkt für heute Abend. Gott lässt sich von den Erwartungshaltungen der Menschen in Israel damals nicht aufhalten. Ostern kam, es erfüllte sich, nämlich dass Jesus ein Friedenskönig war, aber ganz anders, als die Leute sich das vorgestellt haben. Jesus brachte nicht nur Frieden für Israel, sondern die ganze Welt. Wenn Superhelden zusammensitzen und sich darüber unterhalten, wie denn die Welt zu retten ist. Ich finde dieses Bild so schön, wo Jesus einfach die Superhelden um sich versammelt und sagt, hey, das ist so, wie ich die Welt gerettet habe. Jesus kam als Friedenskönig und die Frage ist, darf Jesus auch dein König sein? Darf er dir ganz persönlich Frieden bringen in deinem Leben? Unabhängig davon, wie deine Bereitschaft ist, dich auf diesen Gott einzulassen und wo du heute auf deiner Ostersuche stehst, macht er dir dieses Friedensangebot. Und die Frage, die ich dir heute Abend mitgehen möchte, ist, bist du bereit, den nächsten Schritt auf deiner Ostersuche zu gehen? Und dich zu fragen, hey, wer ist dieser Jesus eigentlich für mich? Und ich habe dir vorhin vier Personen vorgestellt, die möchte ich gerne nochmal aufgreifen. Vielleicht hast du heute als Nils zugehört, so gedanklich. Vielleicht konntest du dich mit Nils irgendwie connecten. Hast du wahrgenommen, dass es Menschen in deinem Umfeld gibt, für die nicht so klar ist, dass Jesus der einzige Retter ist? Und bist du bereit, dich ihren Anfragen, dich ihren Zweifeln zu stellen und dich dadurch in deinem Glauben herausfordern zu lassen? Vielleicht sitzt du heute Abend hier oder auch am Livestream als Carla. Und dann möchte ich dich gerne fragen, hey, wie kannst du herausfinden, was an diesem Jesus wirklich dran ist? Wo gibt es Menschen in deinem Umfeld, die dir vielleicht helfen können, auf die Fragen, die du hast, Antworten zu finden? Ob an diesem Jesus wirklich was dran ist. Vielleicht sitzt du heute Abend als Helena hier und ich möchte dich fragen, wärst du mal bereit, dich mit jemandem zu treffen, mit einem Christen zu treffen, der auf einer rationalen Ebene dir vielleicht so ein paar Argumente sagen kann, die für den christlichen Glauben sprechen, die man rational nachvollziehen kann. Und wenn du als Bernd heute zugehört hast, was wäre denn, wenn an diesem Retter der Welt, von dem die Christen behaupten, dass es ihn gibt, was wäre denn, wenn da wirklich was dran wäre? Was wäre, wenn es nicht einfach nur eine leere Behauptung wäre? Was wäre, wenn es jemand gäbe, der dir das authentisch vorleben könnte? Wie würde das deine Sicht auf Jesus verändern? Wer ist Jesus für dich? Keine leichte Frage, eine sehr tiefgehende Frage, weil sie damit zusammenhängt, hey, was bedeutet Ostern für uns? Was bedeutet eigentlich Ostern für uns? Und ich habe mich mit der Frage mal auseinandergesetzt, weil ich fand die sehr herausfordernd. Ich fand, das war eine Frage, da habe ich nicht so gleich eine Antwort drauf gefunden, ne? Aber ich glaube, dass Ostern ganz, ganz viel für mich bedeutet, dass Jesus mich liebt, so wie ich bin. Mich einfach so annimmt, auch in meinem ganzen Versagen, in dem, dass ich nicht immer alles irgendwie gebacken oder auf die Reihe kriege. Und das ist was ich in meinem Leben relativ früh schon erlebt habe. In der Grundschule, wo ich eher so am Rand stand, ne, und wusste, hey, da gibt es Leute, ja, die drücken auch drauf, ne, wenn sie merken, da haben sie einen, den sie ein bisschen rumschubsen können und so. Und von dem her war mein Selbstbewusstsein nicht unbedingt das Beste. Und dann bin ich in eine Pfadfindergruppe von einer christlichen Gemeinde gekommen und dort haben mich die Leute angenommen, die haben mir irgendwie Dinge zugetraut, die ich mir selber nicht zugetraut habe. Manche habe ich vielleicht irgendwie so hingekriegt, manche habe ich, glaube ich, auch ziemlich verfuscht. Und ich habe gedacht, hey, das sind einfach soziale Menschen, ne, die da irgendwie zusammen sind, die sich treffen. Aber die haben immer wieder von diesem Jesus erzählt. Und irgendwann habe ich festgestellt, hey, dass die anders sind, ist nicht, weil die bessere Menschen sind, sondern das hat mit diesem Jesus zu tun, weil dieser Jesus anders ist und weil dieser Jesus diese Menschen irgendwie verändert hat. Und das hat mich irgendwie neugierig gemacht. Ich habe mich auf die Suche nach diesem Jesus gemacht und ich habe festgestellt, hey, Jesus liebt mich nicht, weil ich perfekt bin, nicht, weil ich irgendwie alles auf die Reihe kriege, sondern weil ich in seinen Augen einfach unfassbar wertvoll bin. Und das gilt für jeden Einzelnen, der heute Abend hier sitzt, der am Livestream zuschaut, du bist unfassbar wertvoll für Gott und Jesus hat an Ostern mein Versagen getragen. Jesus hat gesagt, hey, ich liebe dich so sehr, du bist mir so wichtig, hey, dass ich lieber das Wertvollste, was ich habe, nämlich mein eigenes Leben, dass ich das für dich aufgebe, als dass ich getrennt sein muss von dir, dass ich eine Wirklichkeit akzeptieren muss, in der ich getrennt bin von dir. Ja, ich habe dir vier Typen vorgestellt, heute Abend ganz unterschiedlich und ich möchte uns als Gemeinde die Frage mitgeben, haben diese vier Typen Raum bei uns? Raum in Schopfloch, Raum in unserem Bezirk? Gibt es Raum für Zweifel, für Fragen, Dinge zu hinterfragen? Oder ist die Grundannahme, dass Jesus der Retter der Welt ist, so sehr bei uns in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, dass es um uns drumherum Menschen gibt, die diese Grundannahme nicht teilen. Und ich weiß nicht, wo du auf deiner Ostersuche stehst. Und vielleicht sagst du, hey, diese Vorschläge, Johnny, die du gebracht hast, die sind ja sowas daneben, die passen irgendwie gar nicht zu meiner Situation. Falls du sagst, hey, der nächste Schritt ist für mich noch nicht dran, hey, Jesus wartet auf dich. Du darfst dir die Zeit nehmen, die Zeit lassen, die du brauchst. Jesus wartet auf dich und sein Friedensangebot bleibt weiter bestehen. Und ich möchte zum Schluss kommen. Die Ostersuche nach dem Messias führt uns zum Kreuz von Golgatha und dort wird unsere Ostersuche am Freitag weitergehen. Amen. Ich mag beten. Jesus, hab du vielen Dank, ja, einfach für diesen Abend, den du uns geschenkt hast. Danke, dass wir uns auf die Ostersuche machen dürfen und du siehst jeden Einzelnen von uns, die wir jetzt hier sitzen, die wir am Livestream mit dabei sind, Jesus, was ja uns einfach bewegt, wo wir stehen, Jesus, und ich bete, dass du uns einen Schritt weiterführst. Ich bete, dass du ja uns eine Antwort schenkst auf unsere Fragen, dass du uns eine Antwort schenkst auf unsere Sehnsüchte, auf unsere Bedürfnisse, Jesus, und du siehst, was uns umtreibt, du siehst, was uns bewegt, du siehst, was auch unsere Erwartungen sind an dich, Jesus, und ich bete, dass du uns da einen Schritt weiterführen magst. Du siehst jeden Einzelnen, wie wir heute Abend hier sitzen und was wir mitgebracht haben, wo wir herkommen und ja, wo es nächste Woche für uns hingeht, Jesus. Und ich bete, dass du uns einfach so Punkte in unserem Alltag schenkst, wo wir irgendwie merken, dass da was anders ist, merken, dass da mehr sein darf, mehr sein muss, als das, was wir ja in dieser Welt so einfach so wahrnehmen können mit unseren ja, mit unserem Sinn, mit unserem Verstand. Jesus, danke, dass du da bist, danke, dass du mit in diese Osterwoche gehst, danke, dass wir ja Ostern feiern dürfen, Jesus, und ich bete, dass du uns zeigen magst, was Ostern für uns ganz persönlich bedeutet. Amen.